Bei mir sitzt Alexander Neureuther, Fotojournalist und Verfasser des Buchs Fukushima 360 Grad. Erzähl uns noch mal was über dein neues Buch.
Ja, Georg, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Das Buch Fukushima 360 Grad ist der Versuch, nicht eine weitere Panikliteratur hinzuzufügen, wo es darum geht, was da genau passiert ist und wie genau die Messwerte sind, sondern ich habe versucht, mit vielen, vielen Menschen darüber zu reden, wie hat sich der Alltag, wie hat sich das Leben nach dem Reaktorunfall verändert, und habe über 88 Gespräche letztendlich geführt und mit ganz normalen Menschen, mit ganz verschiedenen Menschen darüber gesprochen, ist das Leben atomgespalten worden letztendlich und was hat sich da im Einzelnen verändert? Mhm. Das ist so der Ansatz gewesen. Mhm. Es hat sich sehr verändert, ob es die Bauern sind, die nicht mehr auf ihren Farmen wirtschaften können, ob es der Fischer ist, der seinen Fang nicht mehr einholen kann, ob es die Schulkinder sind, die jeder ein Messgerät um den Hals haben. Also es sind teilweise Auswirkungen, die können wir uns gar nicht vorstellen.
Mhm. Wie bist du an die äußerst interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gekommen?
Ich habe das ganze Projekt 5 Monate lang vorbereitet. Ich habe zuerst einzelne Kontakte gehabt zu Umweltschützern in Japan, zu Journalistenkollegen in Tokio, aber auch zu Gewerkschaften. Und diese 3 Gruppen haben mich dann unterstützt und haben gesagt, jawohl, wir finden das Projekt interessant. Jawohl, es muss berichtet werden, was hier passiert. Und diese 3 unterstützenden Gruppen haben dann auch die verschiedenen Interviewpartner gefunden und haben meine Wunschliste mehr oder weniger in so eine Art Produktionsplan umgesetzt, dass wir dann wirklich genau die Leute interviewen konnten, die auch was zu sagen hatten.
Ja. Hattest du Kontakt zu deutschen Journalisten, die in Japan recherchieren und arbeiten?
Ja, hatte ich auch. Zum Beispiel der Philipp Abresch vom NDR-Team, der ist inzwischen der Studioleiter in Tokio. Der hat mir geholfen, auch in eine TEPCO-Pressekonferenz reinzukommen. Also da war sehr viel Unterstützung da. Aber es ging mir, wie gesagt, darum, möglichst unabhängig zu arbeiten, damit ich die Schwerpunkte selber setzen konnte.
Wie hast du dich da verständigt?
Ich hatte immer Menschen um mich, die entweder Englisch oder Deutsch gesprochen haben, also Japaner, die eine der beiden Sprachen gesprochen haben. Und insofern war ich da bestens umsorgt und bestens unterstützt.
Wie kamen deine Recherchen in Japan an? Also war da eine große Offenheit? Endlich kommt jemand und fragt uns mal? Oder gab es da Widerstände?
Es war zwiegespalten. Zum einen gab es Menschen, die gesagt haben, wir würden gerne allmählich diesen Unfall und diese schrecklichen Folgen vergessen. Mhm. Wir möchten gerne zurück in ein normales Leben, wie wir es vor dem Unfall hatten. Diese Menschen übersehen, es geht nicht. Es gibt kein Zurück. Man kann nicht auf die verstrahlte Farm zurück. Man kann nicht den verstrahlten Fisch fangen, als sei nichts gewesen. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagen, die Menschen außerhalb Japans insbesondere, die müssen darüber informiert werden, was hier passiert. Und diese Menschen insbesondere waren sehr, sehr auskunftsbereit. Aber auch aus der ersten Gruppe Menschen, die zuerst gesagt haben, ach nee, wir wollen es vergessen, wir wollen es verdrängen. Letztendlich haben wir die auch aufschließen können und sehr, sehr interessante Informationen bekommen.
Ja, dieser Anspruch, wieder zurückkehren zu wollen in die Normalität, ist durchaus verständlich.
Ja.
Ich habe in deinem Buch gelesen, dass es da aber auch Ängste gibt, die das begründen, die schon sehr alt sind. Also nach den Atombombenabwürfen gab es auch schon mal so einen Effekt. Vielleicht kannst du darüber noch mal kurz was erzählen.
Du meinst, dass letztendlich geschwiegen wurde über die Dinge, die dort passiert sind? Gut. Es war 1945, kurz nach dem Abwurf der beiden Atombomben auf Nagasaki und auf Hiroshima, als die amerikanischen Besatzungstruppen dann an Land gingen. Japan hatte kapituliert und eine der ersten Amtshandlungen von diesen US-Besatzungstruppen war, den Journalisten und den Ärzten zu verbieten, über die Folgen der Atombombe zu berichten. Das heißt, die Tageszeitungen durften nichts schreiben, die Radiosender durften nichts darüber senden und die Ärzte durften keine Studien anfertigen. Es ging einfach darum, die Atombomben so ein bisschen aus diesem Umkreis der schrecklichen Massenvernichtungsmittel und Massenvernichtungswaffen wegzurücken. Und zum anderen ging es den Amerikanern darum, später Schadenersatzforderungen abzuwenden. Und heute ist es ähnlich. Heute sagen die Überlebenden der Atombombe, die es noch vereinzelt gibt, die Presse schweigt ebenfalls wieder und auch die Ärzte sind nicht so engagiert, wirklich Studien herauszubringen, in denen irgendwelche Gesundheitseffekte wirklich dargelegt werden. Es wird ein Mindestmaß gemacht, aber es ist wieder so ein mediales Schweigen, ein Nebel über dem Lande und insofern gibt es da sicherlich Gemeinsamkeiten.
Ja. Gibt es da keinen investigativen Journalismus?
Den gibt es schon, aber die haben es sehr, sehr schwer. Es gibt die sogenannten Presseclubs, das heißt, man muss akkreditiert sein, um zu Pressekonferenzen eingeladen zu werden. Das ist noch sehr viel schärfer als bei uns hier in Deutschland. Und wer in Ungnade fällt oder wer kritisch recherchiert gegen ein Unternehmen oder gegenüber einem Ministerium zum Beispiel, der wird teilweise vom Informationsfluss ausgeschlossen. Und insofern überlegt sich ein Journalist doppelt und dreifach, riskiere ich das? Und es gibt zwar inzwischen eine Handvoll kritischer Journalisten, aber die haben es sehr, sehr schwer in Japan. Insbesondere auch seitdem dieses neue Geheimhaltungsgesetz in Kraft getreten ist.
Ja, gut, dass du das erwähnst. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Also wie weitreichend ist das? Was geht man für ein Risiko ein, wenn man Informationen in die Öffentlichkeit gibt?
Ja, im Dezember letzten Jahres hat das Parlament letztendlich mit großer Mehrheit beschlossen, ein Geheimhaltungsgesetz zu verabschieden. Und darin heißt es, dass unangemessene Recherchemittel im Falle von geheimhaltungswürdigen Informationen mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden können. Mhm. Es geht nicht explizit um die Atomanlagen, es geht auch um Rüstungsprojekte, die vielleicht dort doch in Japan irgendwo zu finden sind. Aber letztendlich ist dieses Gesetz so schwammig formuliert, dass viele Menschenrechtler und viele Rechtsvertreter international sagen, das ist eigentlich eine Art Mini-Ermächtigungsgesetz, um unbequeme Journalisten und Menschen, die unbequeme Fragen stellen, zum Schweigen zu bringen. Und das Interessante war, dass das Gesetz so schwammig formuliert ist, zum Beispiel, was ist nun geheim?
Genau.
Dass in einer Fragestunde des Oberhauses diese Frage gestellt wurde von einer Abgeordneten und dann hieß es, es unterliegt der Geheimhaltung, was nun als geheim verstanden wird. Also da hat sich die Katze wirklich in den Schwanz gebissen, mehr oder weniger. Und interessant ist aber, dass seit diesem Gesetz die Informationen spärlicher fließen aus Japan. Ich selber bekomme nicht mehr die Informationsmenge und Informationstiefe. Also das Gesetz zeigt schon Wirkung.
Und gibt es da irgendwelche Untergrundbewegungen, die über Foren im Internet oder andere Kommunikationskanäle tatsächlich was an die Öffentlichkeit bringen, oder ist das komplett still geworden?
Es gibt noch vereinzelte mutige Leute, die auch verstärkt natürlich die elektronischen Medien nutzen. Das heißt, Blogs oder Internetforen und ähnliche Dinge sind wirklich sehr begehrt, wenn es darum geht, die Informationen weiterzugeben. Aber die Menschen werden wirklich sehr viel, sie sind eingeschüchtert. Also sie werden eher passiv, teilweise lethargisch. Und investigative Journalisten haben es wirklich im Moment sehr, sehr schwer. Und man kann es am besten vergleichen mit einem wunderbaren Holzfußboden, der wunderbar verlegt ist und wo kein einziger Nagel rausguckt. Wenn aber doch ein Nagel rausguckt, dann wird es als störend, als unharmonisch empfunden. Und der Nagel wird natürlich wieder hereingetrieben mit aller Wucht. Und genauso ist es in Japan. Wer dort herausguckt wie ein kritischer Nagel, der wird sehr, sehr schnell wieder in seine Position gerückt. Und es kann wehtun teilweise.
Das Fehlen investigativen Journalismus ist, könnte man ja auch gleichsetzen mit quasi Vernichtung von Demokratie. Ist das der Atomstaat, den Robert Jung meinte?
Ich glaube, es ist ein großer Schritt in die Richtung getan worden. Und ich erinnere sehr, sehr lebhaft ein Interview mit einer Überlebenden des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Diese Dame sagte, sowohl Atomwaffen als auch Atomreaktoren sind beide mit Geheimhaltung verbunden und dementsprechend mit Unrecht. Und ich sage mal, treffender kann man es eigentlich nicht formulieren. Sowohl, wenn es darum geht, Atombomben zu entwickeln, als auch, wenn es darum geht, Störfälle in Atomreaktoren zu vertuschen. In beiden Fällen wird letztendlich die Demokratie und werden Grundrechte ausgehebelt. Ich glaube, Japan geht im Moment in diese Richtung.
Nochmal zurück zu deinem Buch. Du hast lange Zeit nach einem Verlag gesucht, hast zwischenzeitlich auch einen gefunden.
Ja.
Wie ist das weitergegangen? Wie ist das Buch nun erschienen? Es liegt ja hier auf dem Tisch. 240 Seiten stark mit vielen, vielen beeindruckenden Fotografien. Magst du uns mal den Werdegang dieses Buches schildern?
Gerne. Also bei der Vorbereitung des Buches und bei der Vorbereitung des Projektes habe ich mich nicht an Verlage gewandt, weil es einfach darum ging, unabhängig zu sein. Ich habe gesagt, ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, dort muss ich näher hingucken, andere Themen soll ich nicht bearbeiten. Interessant war dann, als das Manuskript vorlag und die Gestaltung eigentlich fertig war, dass die großen Verlage gesagt haben, das Thema Atomkraft ist kein Thema mehr in Deutschland. Für die breite bürgerliche Mitte ist das Thema abgefrühstückt. Und die kleinen Verlage haben gesagt, das Buch ist toll, aber es ist so aufwendig produziert mit so viel Farbfotos in einem so großen Format, dass wir es uns nicht leisten können, diese Produktionskosten zu schultern. Mhm. Und insofern haben meine Lebenspartnerin und ich uns angeguckt und haben gesagt, das Buch muss aber raus. Wir sind es auch den Kindern und Menschen in Fukushima schuldig, ihre Geschichte zu erzählen. Und dann haben wir das Buch eben im Eigenverlag rausgebracht und wir bereuen es bisher nicht. Mhm. Und sind nun gespannt, ob letztendlich wirklich 2000 Menschen in Deutschland existieren, die sagen, jawohl, dieses Buch ist so interessant und das ist so unglaublich, was dort in Fukushima passiert. Mhm. Wir wollen das Buch haben.
2000 ist eine Zahl, sozusagen, das ist die magische Grenze.
Genau.
Auf der ist das Buch quasi mehr oder weniger finanziert.
So ist es, ja.
Die Reise nach Japan ist damit ja noch nicht finanziert.
Das ist ein anderes Thema. Wenn man für so ein Projekt brennt, geht es sicherlich auch darum, hier und da mal ein kleines Opfer zu bringen. Aber ich bin sicher, dass ich auch durch meine Vorträge letztendlich schon auf meine Kosten kommen werde.
Ja, ja. Also du gibst unter dem gleichen Titel auch einen Vortrag. Wie wird der angenommen?
Sehr, sehr gut. Also jetzt insbesondere, wo der dritte Jahrestag von der Atomkatastrophe vor der Tür steht, gibt es viele, viele Anfragen. Und das Schöne ist, das sind inzwischen auch staatliche Schulen, das sind inzwischen auch Parteien, die nicht nur Grün und SPD heißen und auch nicht links. Also allmählich erkennen doch auch selbst die etwas konservativeren Lager, Atomkraft und Atomkatastrophen sind ein Thema auch für uns.
Mhm. Ja, ich habe das Buch jetzt mehr oder weniger gelesen. Sehr intensiv habe ich die erste Hälfte gelesen und war sehr, sehr beeindruckt von den Wahrhaftigkeiten der Menschen, wie nah du drankommst an deine Interviewpartner. Hast du noch Kontakt zu denen?
Ja, zu den meisten Menschen, die insbesondere Englisch sprechen, habe ich weiterhin Kontakt. Insbesondere auch zu zwei Familien mit kleineren Kindern, weil mich wirklich weiterhin auch interessiert, was passiert dort, wie verändert sich das Leben, gibt es gesundheitliche Schäden, die irgendwann auftreten. Mhm. Also da wird sicherlich in Kontakt bleiben und es ist auch geplant, eventuell im nächsten Jahr eine Art Update zu machen, wieder hinzufahren und zu gucken, was hat sich verändert, was hat sich verbessert und was hat sich vielleicht auch verschlechtert.
Mhm. Die Finanzierung des Buches ist das eine, was du damit bestreitest. Ich habe ja durch den Vortrag, den du auch in Lüneburg gegeben hast, erfahren, dass du auch ein Krankenhaus unterstützt dort. Was hat es damit auf sich?
Ja, in Fukushima sieht es so aus, dass alle 360.000 Kinder und Jugendlichen von staatlichen Stellen, also von Amtsärzten, untersucht werden sollen. Und zwar die Schilddrüsen sollen überprüft werden, ob es da schon irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und jetzt habe ich erfahren müssen, dass aber diese staatlichen Untersuchungen so oberflächlich sind und so wenig auf wirkliche Qualität ausgerichtet sind, dass die eigentlich gar keinen Sinn machen. Es geht eher darum, vielleicht statistische Zahlen zu ermitteln, aber es geht nicht darum, wirklich den Kindern zu helfen, wenn sie mhm. betroffen sind. Und insofern gibt es ein einziges Institut oder eine Klinik, die privat gegründet wird und auch privat finanziert wird, die sich die erforderliche Zeit nimmt und genau hinguckt und sagt, hier ist ein Problem an der Schilddrüse, so müssen wir es behandeln, dann musst du wiederkommen und dich nochmal untersuchen lassen. Und diese Klinik, wie gesagt, ist privat finanziert, weil sie natürlich unangenehme Zahlen inzwischen ans Licht mhm. bringt. Über 50% der untersuchten Kinder zum Beispiel haben Schilddrüsenprobleme. Und das ist sicherlich eine Zahl, die die offiziellen Stellen nicht so gerne hören zum Beispiel. Mhm. Und diese private Klinik unterstütze ich. Spenden von dem Buch, aber auch Spenden, die ich in den Vorträgen einnehme, gehen nach Japan und sorgen dafür, dass möglichst viele Kinder gründlich untersucht werden können.
Ja, toll. Wo liegt diese Klinik?
Die ist in Fukushima City selbst in der Nähe des Bahnhofes.
Okay. Ja, du hast sie auch besucht, ne?
Ich war den ganzen Tag dort, durfte auch die Untersuchungen mir ansehen und war Zeuge, wie bei vielen, vielen Kindern leider wirklich Schilddrüsenknoten, Schilddrüsenzysten aufgetreten sind, die zum überwiegenden Teil zu Schilddrüsenkrebs werden. Und es war nicht ganz leicht zu sehen, dass diese Kinder von diesem Moment an nie wieder ein ganz gesundes Leben führen werden.
Ja. wenn ich das Buch Fukushima 360 Grad erstehen möchte, wie mache ich das? Gibt es Buchhandlungen, über die ich die beziehen kann?
Ja, für mich der schönste Weg ist natürlich, das Buch bei mir selbst zu bestellen unter der Webseite www.neureuters.de. Da bleibt am meisten bei mir hängen. Der zweite Weg ist natürlich, Buchhandlungen können das bestellen. Mhm. Oder Amazon haben wir natürlich ebenfalls. Aber das Ganze ist auch über BUND, über Ausgestrahlt und über IPPNW, über die Online-Shops erhältlich.
Toll. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
Ich danke dir, Georg.